Kinofans und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Denn den Film, über den wir heute sprechen wollen, den habe ich nicht gesehen. Aber Markus hat es ja bei Kraven the Hunter auch schon hingekriegt, obwohl ich glaube, da ist es leichter als bei den Brutalisten, über den andere Leute heute hier sprechen wollen. Und diese anderen Leute, die ich mir dazu geholt habe, die dieses brachiale Meisterwerk gesehen haben, das ist mein Christoph.
Hallo.
Du hast mir, glaube ich, schon von einem halben Jahr von diesem Film erzählt. Kann das sein? Irgendwie, ich weiß noch, du standst bei mir am Schreibtisch und meinte so, oh, ich weiß schon den Film des Jahres für 2025.
Ja, also ich glaube, das war, als wir das 2024er Bestelisten-Podcast geplant.
Nee, das war noch davor. Das war irgendwie, wo hast du das erste?
Nee, ich habe ihn natürlich bei der Weltpremiere in Venedig gesehen.
Ja, da musste es irgendwie direkt danach gewesen sein. Also deswegen, der ist mir im Kopf geblieben, weil du hattest den erwähnt und dann habe ich gegoogelt und nichts gefunden, so, also nichts, was so trailermäßig oder irgendwie Großbilder gab und so, und dann kam irgendwann später und dann habe ich mich daran zurückerinnert, an dieses Gespräch. Ja, ich kann was dazu beitragen. So, und der andere Mann an meiner Seite ist Pascal.
Hallo.
Und bevor wir weitermachen, hier natürlich noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, Brutalist ist hier heute ja so ein bisschen unser Stichwort. Wir reden dann aber im Anschluss auch noch so ein bisschen über die Oscar-Nominierung. Da gehört ja der Brutalist mit insgesamt 10 Nominierungen mit zu einem der Top-Favoriten. Mhm. Und warum das so ist, erfahre ich jetzt hier in diesem Gespräch.
Als ihr zum ersten Mal den Titel gehört habt. The Brutalist. Wie lange habt ihr gebraucht zu verstehen, dass damit nicht irgendwie der gewalttätige Typ gemeint ist? Dass das nicht der neue John Wick ist?
Eine Sekunde, weil meine Freundin ist Architektin und ich sehr oft über Brutalismus höre und mir gedacht habe, Brady Corbet macht einen Film über einen brutalisten Architekten. Also ich habe mir nicht gedacht, dass das ein neuer Actionfetzer wird.
Nachdem Christoph, wie gesagt, bei mir am Tisch stand und was vom 5 von 5 Sternen geredet hat, bin ich auch davon ausgegangen, okay, der Titel klingt eher wie so ein Jason Statham-Film, aber vermutlich ist er das nicht. Das soll jetzt kein Diss gegen Jason Statham sein, aber Brutalist hat er jetzt eher was mit Architektur zu tun.
Genau.
Ja. Soll ich mal kurz erzählen, worum es geht?
Ich weiß nichts.
Also im Mittelpunkt steht der jüdische Architekt Laszlo Toth. Ein aus Budapest stammender Architekt, und der überlebt den Holocaust und wandert dann in die Vereinigten Staaten aus, wo er erstmal zu seinem Cousin nach New York kommt und dort erste Arbeiten quasi als nicht unbedingt als Architekt, aber später auch, aber erstmal als Designer, und dort bekommt er dann irgendwann den Auftrag zusammen mit seinem Cousin die Bibliothek eines vermögenden Mannes namens Lee Van Buren, gespielt von Guy Pearce, umzumodellieren, neu zu konstruieren, ohne dass dieser Mann es davon weiß, weil das ist ein Geschenk seines Sohnes. Und mit dem Ergebnis ist der Lee ganz und gar nicht einverstanden und schmeißt die beiden hochkant raus. Und ja, der Laszlo sieht sich dann gezwungen, in Anführungsstrichen niedere Arbeiten zu machen. Er muss in Philadelphia Kohle schippen, obwohl er eigentlich ein hochangesehener Bauhausarchitekt ist. Mhm. Irgendwann wird dem guten Lee dann aber klar gemacht, er selber versteht es nicht, das muss man deutlich sagen, er selber checkt es nicht, wie genial seine Bibliothek ist. Es wird ihm klar gemacht, dass er eine revolutionäre Bibliothek hat, was den Stil angeht, und meldet sich dann wieder bei Laszlo und verlangt dann von ihm, das kann man so sagen, ein wahnsinniges Bauwerk auf die Beine zu stellen, ein Gemeinschaftszentrum, ein Andenken für die tote Mutter, ein Koloss soll er ihm bauen, und das Projekt geht er an und merkt dann dabei, dass der amerikanische Traum doch nicht so schön ist.
Genau, gespielt wird der Laszlo von Adrian Brody.
Von Adrian Brody, genau, vergessen zu sagen. Ja, richtig.
Genau, und das andere Wichtige, der Film ist 3 Stunden und 40 Minuten lang.
Plus 15 Minuten Intermission?
Nee, die ist da drin.
Ja, ja, das, ach so, aber. Ach,
inklusive.
Ach so, inklusive. Mhm. Na gut, aber das ist trotzdem wichtig.
Ja.
Es gibt mal eine Pinkelpause.
Ja, ja, also man muss ein bisschen gucken. Also der Film ist in Venedig auf 70 mm, also wirklich in Filmrollen gelaufen. Und in den Filmrollen ist die Intermission als Bild drauf dabei. Das heißt also, die Leute, da steht vorne Intermission und ich glaube, da zählt sogar eine Uhr runter.
Ja.
Und das ist Teil der Filmrolle. Mhm. Wie das gemacht wird jetzt, wo es digital gezeigt wird, da können die Kinos das, glaube ich, selber entscheiden, was sie damit machen. Genau, aber es ist ursprünglich so, wie er das haben wollte, der Regisseur, ist es Teil des Films und damit zählt es dann auch zur Laufzeit. So ein bisschen wie bei der Roadshow-Version von
Hateful Eight.
Hateful Eight von Quentin Tarantino.
Ja. Ja, ich habe ihn auch auf 70 mm gesehen und kann dann auch nicht sagen, wie die digitale Projektion aussieht.
Ich gucke ihn jetzt am Wochenende, Samstag um 11 Uhr morgens, weil ich dachte, okay, bei 215 Minuten, da will ich nicht erst um 21 Uhr ins Kino gehen oder so, dann wird vielleicht ein
Und ich hoffe im richtigen Kino.
Ja, ja, Tupalast 70 mm, Saal 1, so wie sich das gehört.
Herrlich.
Auf dem Platz, wo der gute Onkel Nolan sagt, dass du da sitzen musst, da hast du den besten Sound und den besten Blick.
Es gibt einige Kinos in Deutschland, ich glaube, da zählt der Zopolast auch dazu, die den jetzt in 70 mm zeigen. Und ich habe ja in meiner Kritik, 5 Sterne natürlich, damals schon geschrieben, es ist die Aufgabe jedes Cinephilen einer Pilgerfahrt gleich, diesen Film auf 70 mm original zu sehen. Aber es gibt da wohl in Deutschland auch einige Problemfälle und ich glaube, da gehört der Zopalast auch dazu. Das heißt, da will ich zumindest eine kleine Einschränkung machen. Denn wie ich gehört habe, ist es so, dass bei allen so gebogenen Leinwänden, diese gewellten, die, wenn sie so groß sind, das ist im Zopalast auch, dass das da mit dem Bildformat ganz schön schwierig wird, weil es ist ja kein richtiger 70-Meter-Film, sondern Vista Vision, da kommen wir gleich noch zu. Und dass dann in den wenigen Szenen, in denen ungarisch gesprochen wird, die Untertitel abgeschnitten sind.
Oh.
Aber das ist nicht so wichtig.
Gut, dann ist das halt so. Keine Ahnung.
Ja,
ich werd euch berichten, wenn ich es jetzt dann am Samstag gesehen habe.
Ja, aber der Teil, in dem ungarisch gesprochen wird, der ist überschaubar.
Okay.
Und das versteht man auch, wie die Leute miteinander agieren.
Gut, jetzt aber die große Frage, was taugt der Film, außer dass er über 3 Stunden lang ist?
Also der Trailer hat sich ja darauf beschränkt, zumindest der erste kurze Teaser. Normalerweise gibt es dann ja so 10, oder nicht 10, aber so 5 so Kritikenstimmen und dann steht immer drunter, von wem die sind. Und der Teaser-Trailer zu Brutalist hat sich darauf beschränkt, nur ein einziges Wort zu schreiben oder ein Adjektiv und darunter einfach 20 oder 10 Outlets, weil alle das geschrieben haben. Im deutschen Teaser ist auch Filmstarts dabei und das ist monumental.
Mhm.
Also da kann man, glaube ich, schon mal sich einhellig sein. Das ist halt wirklich ein Epos. Man sagt das ja immer relativ leicht, aber hier kommt man nicht halt drum rum. Also ich glaube, der Film umspannt 20 Jahre. Alles sieht irgendwie gigantisch aus. Dieser Bau, den er davor hat, das ist ja so 10 Bauwerke in einem. Und der Bau dauert 15 Jahre aus im Bauhausstil halt gebaut. Also halt viel so Betonblocks, die dann irgendwie so multifunktional zusammengebaut werden. Gigantisch groß.
Und verschiedene Funktionen noch eingebaut in den Bauhausstil, der mit Lichtspielereien und so weiter. Das ist wahnsinnig komplex.
Genau, und am Schluss gibt es einen großen Twist, den wir nicht verraten, wo dann rauskommt, was wirklich seine Inspiration dafür war und was genau das alles bedeutet.
Mhm. Aber haben die, also ist das echt gebaut oder ist das auch CGI oder was würdet ihr sagen? So, ich meine, wir haben ja wahrscheinlich nicht Behind-the-Scenes-Material gesehen, aber wie wirkt das so als Gebäude?
Also ich würde sagen, das ist echt gebaut, natürlich nicht in der Schwere, wie es der Bauhausstil eigentlich sagt, aber da sind auf jeden Fall Kulissen aufgebaut worden. Und das ist auch ziemlich massiv, diese Kulissen, weil der Film da ja auch einen gewissen Teil innerhalb dieses Bauwerkes spielt und das ist schon massiv, wirklich massiv, was sie da hingestellt haben.
Das ist auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, ob sie sozusagen vielleicht auch verschiedene echte Gebäude genommen haben für verschiedene Seiten oder für verschiedene Räume. Auf jeden Fall ist das kein CGI.
Nein.
Also da sieht man, also wie der diese Oberflächen lang gleitet und so, das ist schon alles echt.
Ja, ist schon sehr, sehr texturenfanatisch.
Also es ist wirklich, ich habe das auch in der Kritik geschrieben, so wenn das ein Buch wäre, dann wäre es wirklich so ein Jahrhundertroman, weil der einfach alles, so diese ganze Immigranten-Experience, dann Holocaust und dann dieses Wahnsinnsprojekt von allen Seiten, er persönlich als dieser manische Genie, der da aber irgendwie niedergeschlagen sich erstmal wieder hochkämpfen muss und dann dieses mit der reiche Typ, der Mäzen, der ihn dann ziemlich scheiße behandelt, aber gleich auch so größenwahnsinnig ist. Das ist alles schon ziemlich gigantisch und so eine Art von Kino haben wir eigentlich ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann muss man halt dazu bedenken, normalerweise haben wir das vielleicht, der Einzige, der da vielleicht noch irgendwie mithalten kann, was so die Größe von sowas angeht, ist vielleicht Martin Scorsese, wenn der da mal wieder wahnsinnig 250 Millionen für irgendwas ausgibt. Brady Corbet hat das fast im Alleingang gemacht und hatte nur 10 Millionen. Hm. Also der Film sieht echt von der Größe so aus wie hier, wie heißt der, Killers of the Flower Moon. Moon, ja. Und er hatte aber nur ein 25. des Budgets. Das ist absolut unfassbar.
Also, ja, wie da produktionsökonomisch gearbeitet wurde, weil du hast echt so eine Bildwucht. Da gibt's Bilder, die sind, also die siehst du vielleicht so im 50er, 60er Jahre Hollywood eben. Da gibt's das. Aber ich habe das, selbst Killers of the Flower Moon, der so unfassbar bildgewaltig auch ist, kommt da nicht dran an diese Episode, wo die in Italien sind. Das ist ja, da fällt dir alles aus dem Gesicht raus, wenn du das siehst. Aus dem Gesicht,
ja. Ja, gut, ich fand schon den Trailer, also Chris hat ja den Teaser angesprochen. Ich glaube, es gab ja danach nochmal irgendwie so einen Trailer, der ein bisschen mehr so auch auf die Story eingegangen ist. Und selbst da hast du ja, wenn du so die Bilder siehst, allein was natürlich das Architektonische angeht und sowas alles, da hat sich ja wirklich jemand Mühe gegeben, das alles so bildgewaltig wie möglich umzusetzen. Und das sage ich basierend nur aufgrund von zwei Trailern, die ich gesehen habe.
Ne? Die aber einen guten Eindruck davon geben.
Genau,
einfach,
ja,
ne?
Ja.
Ja, man muss wirklich sagen, was Christoph schon gesagt hat, also der Begriff Epos wird ja oft einfach auf die Lauflänge bezogen. Ist ein langer Film, dann ist es auch sofort ein Epos. In dem Fall ist es ja wirklich ein Epos in alle Richtungen und ich habe mich auch sehr stark zum Beispiel an There Will Be Blood erinnert gefühlt. Diese Monstrosität, die auch der Brutalist hat. Und trotzdem ist es im Kern immer ein sehr intimes Charakterdrama. Also der Film bleibt immer an seiner Hauptfigur dran. Egal wie sehr er auch in der Bildgewalt schwelgt. Mhm. Und das ist gerade für unsere Zeit irgendwie auch eine absolute Ausnahmeseherfahrung, weil es das wirklich so selten gibt. Selbst wenn Scorsese sowas macht, ist das irgendwie nochmal was anderes.
Der ist auch einfach, also Brady Corbet, der passt ganz gut mit seiner Hauptfigur zusammen, weil der, glaube ich, auch wirklich so ein manisch getriebener ist. Der war ja früher Schauspieler und jetzt sein dritter Film nach Childhood of a Leader und Vox Lux, der auch schon sehr fantastisch war und sehr größenwahnsinnig. Und der macht da null Kompromisse. Also jetzt The Brutalist oder Der Brutalist ist jetzt in VistaVision gefilmt. Das ist eine Art, Filme zu machen, die eigentlich der erste Star Wars, da wurden die Effekt-Szenen mit diesem Format gemacht. Aber ich glaube, der letzte ganz lange Langfilm, der komplett so gedreht wurde, ist aus den 50ern oder 60ern. Und er hat halt gesagt, er will halt wirklich, dass der Film so aussieht wie in der Zeit, in der er spielt. Und hat es deswegen so gemacht, dass es, man nimmt einfach 35 mm, analoges 35 mm Material und lässt das irgendwie so nicht vertikal, sondern horizontal durch die Kamera laufen. Dadurch hat man quasi mehr Bildbreite und danach kann man es dann auf 70 mm überspielen und hat es nicht ganz die Breite wie 70 mm, aber trotzdem eine viel höhere Auflösung. Und das hat einfach diesen Look schon, also selbst wenn das irgendwie eine ganz normale Szene ist, die irgendwie drin spielt, alles sieht monumental und episch aus.
Ja.
Und also die haben sich da echt Gedanken gemacht und dazu kommt ein dröhnender Score, der sicherlich den Oscar gewinnen wird, da kommen wir ja später noch zu, und der haut da nochmal einen rein.
Das muss ich auch sagen, ich bin ja jemand, der gar nicht so anfällig für Scores ist, also wenn ich mir irgendwie einen Film angucke und dann danach gefragt, wie fandest du die Musik?
Kenn ich.
Weiß ich nicht. War offenbar gut, ist mir nicht negativ aufgefallen oder hat gepasst, aber bei dem ist das so ein gewaltiges, so eine gewaltige Soundkulisse, die so passend zum Film einfach in ihrer Brachialgewalt auf die Zuschauer auch einschlägt. Das ist einfach, das ist eine Erfahrung. Der Film ist einfach eine Erfahrung, die so über dich hinwegrollt auch. Muss man im Kino gesehen haben, gibt es keine andere Möglichkeit.
Und diese Biografie von dem Film, also ich habe den in Venedig gesehen, war eins meiner meist erwarteten Filme, einfach wegen des Regisseurs und weil ich seine bisherigen Filme so toll fand. Aber wenn man in Venedig einen Film guckt, dann hat man bei der Weltpremiere auf der Filmseite selbst oder auf der Seite des Festivals steht eine Inhaltsangabe von einem Satz. Hm. Also man weiß wirklich fast gar nichts, außer dass der Film fast 4 Stunden lang ist. Und wir wussten alle nichts. So, und dann diese Biografie von diesem Architekten ist dermaßen ausgefeilt, der hat also wirklich die ganzen Details und auch sein Leben in Ungarn und dann diese ganzen Architekturzeitschriften, in denen er dann vorkommt und so. Das ist alles sowas von fein ausgearbeitet, dass wir alle, wirklich der komplette Kinosaal, hat in der 15 Minuten Intermission erstmal gegoogelt, ob der Typ echt ist oder nicht.
Das wollte ich gerade jetzt fragen. Ist das also?
Nein, er ist nicht echt.
Okay.
Aber wenn Leute den Film gucken und das nicht wissen, werden 99% der Menschen werden glauben, sie hätten die Biografie eines echten Menschen gesehen. Weil das ist einfach, auch am der Schluss spielt dann bei der ersten Architekturbiennale in Venedig. Und also das passt alles so perfekt, dass man niemals auf die Idee kommen würde, dass sich das jemand extra für einen Film ausgedacht hat. Das ist ein solcher Wahnsinn, in welcher Detail oder welche Details da alle dran gedacht wurden, dass man denkt sofort, das ist alles, muss alles echt sein.
Und dadurch wird der Film halt noch größer, weil diese Detailversessenheit ja auf das alles stützt einfach. Und ja, das ist beachtlich.
Aber es klingt auch so ein bisschen so, als würde man nach 215 Minuten ganz schön erschlagen sein von 1000 Details und so. Also hält sich diese Laufzeit auch gut oder ist man da irgendwo, man sagt ja gerne so, der Mittelteil wird dann ein bisschen schwächer oder irgendwie so, gibt's da was?
Also die allgemeine Meinung ist entweder komplett begeistert und es gibt ein paar, die sagen, die zweite Hälfte sei schwächer als die erste. Das ist aber nicht, weil es irgendwie dann zu viel und immer nur weitergeht, sondern die zweite Hälfte ist sehr anders. Und dann kommen da noch, also die erste Hälfte ist wirklich diese Biografie und wie er sich in dieses Projekt reinsteigert. In der zweiten Hälfte kommt dann zum einen seine Frau aus Europa nachgespielt, Felicity Jones. Und es gibt so ein paar Twists und Turns, auch mit der Figur vor allen Dingen von Guy Pearce, von diesem reichen Typen, wo dann noch so ein paar unerwartete Sachen passieren. Und dann ist es eher so, dass diese Twists die Leute stören und nicht, dass irgendwie einfach nur das immer weiterläuft und irgendwann durch ist. Also ich glaube, so diese Biografie selbst verliert nie an Druck. Und was da in der zweiten Hälfte noch für Bilder kommen und so.
Ja, ja. Also das Italien-Ding ist ja auch in der zweiten Hälfte erst. Also die ersten 2 Minuten sind wirklich ein richtig klassisches, sehr überraschend temporeiches Biopic, wo du diese Figur vorgestellt hast, diese sehr faszinierende, aber auch sehr widersprüchliche Figur. Es ist auch ein ambivalenter Charakter, es ist keine glatte Figur. Genau, und in der zweiten Hälfte gibt's ein paar Entscheidungen, die vielleicht, an denen man sich stören kann. Ich fand zum Beispiel auch die Felicity Jones fand ich echt nicht gut. Die hat mich auch echt teilweise rausgerissen. Aber das killt den Film nicht. Das ist von Anfang bis Ende ein sehr, 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 sehr guter Film, der vielleicht in der zweiten Hälfte tatsächlich ein bisschen nachlässt, aber nicht, die Biografie lässt nicht nach. Das ist immer noch eine sehr faszinierende Geschichte, die auch ihre Wucht und ihre, ja, irgendwo auch ihre Magie, ihre Filmmagie behält.
Genau, und traut sich halt wirklich nochmal was in der zweiten Hälfte. Und das ist halt ein Gamble und das wird bei einigen super ankommen und andere wird es ein bisschen.
Genau. Ja. Ja, er trifft ein paar Entscheidungen. Das ist so.
Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben uns vor unserem letzten PMS ja auch nochmal über Adrian Brody unterhalten. Ja. Wo wir doch uns alle gewundert haben, warum er so nach Filmen wie Der Pianist auf einmal meinen musste, ein Actionheld zu werden. Oder irgendwie sowas. Jetzt ist ja wieder so ein bisschen mehr so eine Rückkehr Adrian Brody zu Monumentalfilm, großes Epos. Wie passt er da rein? Weil ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich den letzten Film mit Adrian Brody gesehen habe, wo er mir irgendwie auch positiv aufgefallen
ist. Wo er auf jeden Fall eine Hauptrolle hatte, eine tragende Hauptrolle. Also ich meine, er war ja in den ganzen Wes Anderson-Filmen immer dabei und hat ja auch ein bisschen was im Serienbereich gemacht. Stephen King-Serien hat er auf jeden Fall gemacht. Ich weiß gar nicht, was seine letzte Hauptrolle im Kino war. Ich meine, er hat ja auch ein paar Direct-to-DVD-Action-Filme gehabt, aber boah, im Kino? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er hier auf ähnlichem, wenn nicht sogar auf dem gleichen Niveau von wie beim Pianisten. Auch weil er hier nochmal eine ja, eine deutlich größere Bandbreite an Emotionen abdeckt. Und die Figur des Pianisten, Roman Polanski ist der Pianist, wofür er ja den ersten Oscar bekommen hat, vielleicht, oder seinen Oscar bekommen hat, ist ja keine ambivalente Figur gewesen. Mhm. Das ist jetzt hier nochmal eine größere schauspielerische Herausforderung gewesen. Ich würde sagen, das ist eine grandiose Schauspielleistung.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es deutlich besser als bei der Pianist. Ja. Also der Pianist war ja dann doch eher in so einer Opferrolle, was ja nicht schlimm ist oder so, aber hier ist halt noch zwei, drei Ebenen mehr drin und was er da abzieht, ist unglaublich. Hm. Also für mich schon die Performance des Jahres, zumindest wenn man mal das ganz experimentelle, wenn man ganz experimentelle Ausreißer abzieht, aber was so klassisches Hollywood-Kino angeht, also viel besser geht das nicht.
Ja. Was ich auch viel gelesen habe, Guy Pearce, so in der Rolle seines Lebens.
Ja, ein solches Arschloch. Aber das ist wirklich so... ja, also das ist ganz groß, würde ich auch sagen. Ich bin aber auch nicht so ein großer Memento-Fan. Also dementsprechend aber für mich auch ganz klar das Beste, was er jemals gemacht hat. Hm. Und das ist wirklich so, wie heißt der Orson Welles Ding nochmal?
Der Film?
Ja.
Citizen Kane?
Citizen Kane, also was diese Geschäftsmann-Art gibt, dieses total übermenschlich Große, der da alles befriedigt, alleine einfach durch seine Präsenz, das ist schon...
Ja, und alles verschlingt und einfach so jemand, der jeden Wein gesammelt hat und dann keinen Bock mehr auf Wein sammeln hat, es ist wirklich, also wie diese Figur, also sie wird dir als super Arschloch vorgestellt, die pseudo-künstlerisch ist, aber überhaupt nicht checkt, was für eine Bibliothek sie da hat, also was für ein Wunderwerk der Architektur. Und dann kommt er ja wieder angekrochen und ist dann und lullt dich ja auch ein als Zuschauer. Du merkst natürlich, das ist schwierig. Und dann in der zweiten Hälfte, ich sag nichts, aber wie Christa gesagt hat, das Arschloch des Jahres vielleicht.
Ja, sein Sohn Joe Alvin spielt seinen Sohn knapper Zweiter.
Ja, knapp dahinter. Aber auch, es liegt in der Familie offenbar, ja.
Und im Gegensatz zu dir fand ich Felicity Jones auch super. Mhm. Also deswegen, sie ist da so der menschliche Gegenpol zu seiner Manie.
Genau.
Und das hat auch sehr gut funktioniert. Die ganze KI-Sache werden wir gleich besprechen, wenn wir zu den Oscar-Chancen bekommen. Da spielt das jetzt doch nochmal kurzfristig eine große Rolle.
Ja, dann kommen wir doch jetzt dazu. Was ist die KI-Sache bei The Brutalist?
Fragst du das, weil das Publikum das hören
soll? Ich frage das, weil das Publikum das vermutlich hören will. Und
okay,
ich definitiv. Es nur so grob irgendwo mal gehört habe und da jetzt auch nicht so drin stecke.
Das ist folgendes, Felicity Jones und Adrian Brody sprechen im Film halt, wie ich das schon gesagt habe, stellenweise ungarisch, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Hm. Und da wurde hinterher dann über deren Aufnahmen nochmal eine KI drüber laufen lassen, um sozusagen so den Akzent da rauszufiltern, sodass ich das wirklich ungarisch anhöre. Es ist jetzt persönlich etwas, was mich null stört.
Ja.
Vielleicht hätte man es von Anfang an, das wurde auch von ich weiß gar nicht genau, wer das war, der Cutter oder so, also irgendeiner, der am Film technisch beteiligt war, hat das einfach im Interview erzählt. Mhm. Jetzt glaube ich, für ihn war das auch total normal, es war einfach so die Art zu arbeiten. So. Und jetzt aber gerade so mit der KI-Skepsis, die es gerade in Hollywood noch gibt und so, wirkt das jetzt schon so ein bisschen, wird das gerade so einer Kampagne gegen den Film hochgemacht und kann man wirklich einen Schauspieler einen Oscar geben, der sozusagen dabei hier und da kleine Hilfe von der KI hatte.
Ja, das ist eine Diskussion, die man auf jeden Fall führen kann. Ob sie jetzt angesichts der Größe dieser Performance gerade von Adrian Brody auch wirklich angebracht ist, nur weil da in den, man muss sagen, diese Passagen, in denen Ungarisch gesprochen wird, die sind wirklich gering. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele Minuten das im Film von diesen 200, was weiß ich, Minuten, wahrscheinlich nicht mal 5 Minuten insgesamt. Aber ja, es ist natürlich ein Teil des Schauspiels, was da mit einer künstlichen Intelligenz einfach nochmal überarbeitet wurde.
Auf der anderen Seite, sein größter Konkurrent aktuell bei den Buchmachern ist Timothy Chalamet für A Complete Unknown, der ja für den Film tatsächlich gelernt hat, Gitarre zu spielen und zu singen und da quasi wirklich Bob Dylan abgibt. Mhm. Aber mir kann ja keiner erzählen, dass die da nicht bei seinen Songs Autotune zumindest ein bisschen mit haben drüber laufen lassen.
Ja.
Sozusagen, ist das jetzt groß oder anderes? Was weiß ich.
Ja, das ist eine Grundsatz KI-Diskussion, die wir jetzt, wo wir jetzt mittendrin stecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es die Chancen von Adrian Brody und Felicity Jones deutlich eingeschränkt.
Also es schränkt die Chancen von Adrian Brody ein wenig ein Und die von Felicity Jones waren vorher schon nicht vorhanden und das hilft jetzt auch nicht.
Ja, also die Chancen waren, sie ist natürlich nominiert, aber sie hat das Ding ist jetzt dadurch.
Aber finde ich schon krass irgendwie, wenn man halt wirklich nur sagt, aber das ist ja sowieso auch bei, also das jetzt war ja nur irgendwie, nur in Anführungszeichen der Akzent irgendwie so ein bisschen angetastet wird. Die hatten es doch auch bei hier Late Night with the Devil, weil die doch da diese Zwischenbilder, die dann immer mal wieder bei diesen Werbeblöcken aufgetaucht sind, die haben sie ja dann auch irgendwie durch KI machen lassen. Ja, also es wäre wahrscheinlich nochmal ein Sonderpodcast für sich irgendwie so, um mal so die ganzen Themen KI in Filmen, was da jetzt alles so passiert.
Ja, auf einer etwas kleineren Nummer, also jetzt vor 2-3 Wochen ist der deutsche Film Traumnovelle in den Kinos gestartet. Den hat kaum jemand gesehen. Ist die deutsche Version des Stoffes von Eyes Wide Shut, ne? Mhm. Also ziemlich genau Eyes Wide Shut 1:1. Ja. Und ich fand den auch erstaunlich toll. Und dann aber, wenn man online so Kritiken liest oder auch Userbewertungen, da schreiben alle nur über diese 3-minütige Traumsequenz der Hauptfigur, die auch komplett, aber das siehst du, also das ist Absicht, die ist komplett mit KI gemacht und da haben wir dann alle nur drauf und ich finde super, also ich finde das einfach als überhaupt möglich, also jede neue Möglichkeit, irgendwie was Neues zu schaffen, sollte man erstmal nehmen und dann immer im Einzelfall bewerten und nicht irgendwas.
Ja. Hatten sie doch auch bei Disney diese Diskussion bei Secret Invasion, der Serie. Da ist doch auch, dass das Intro der Serie ist auch mit KI gemacht worden. Aber es passt halt auch irgendwie gut zu dem Thema an sich so. Ne? Also ja, ist schwierig. Also ich finde, solange die Leute damit offen umgehen, finde ich es ja auch noch okay. Und ich meine, bei sowas wie Late Night with the Devil, wo ich mir denke, okay, die werden jetzt auch nicht das krasseste Budget haben. Also lass sie halt irgendwie ein bisschen mit KI ein bisschen was bearbeiten oder so. Und da sind es ja jetzt dann nur irgendwelche Bilder oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich habe auch viele Bekannte, die irgendwie Grafikdesigner sind, die da natürlich ganz anders drüber nachdenken, ne? Wenn, oder auch wenn ich mir überlege, dass man jetzt auf YouTube ja über KI einfach sagen kann, okay, ich nehme ein Video auf und dann packe ich dann so einen KI-Filter drüber und dann rede ich auf einmal Englisch, dann rede ich auf einmal Ungarisch, dann rede ich auf einmal Mandarin und so, dann brauchen wir irgendwann nur noch einen einzigen Creator, der produziert alle Videos und verteilt in der ganzen Welt. So, ne? Also ja, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall und ja.
Ja, wird auch spannend sein, wie sich das weiterentwickelt, wie das aufgenommen wird, wie das dann, wie das akzeptiert wird und was es dann natürlich für Möglichkeiten bietet einfach für das Kino. Mal sehen.
Ja, das ist ja auch noch eine Frage. Also ist es was? Also hier war es ja eher was Künstlerisches oder dieses Perfektionismus-Schreben. Bei Traumnovelle war es was rein Künstlerisches, weil man diesen Look wirklich haben wollte. Und wenn du jetzt nicht diesen KI-Look hast, der auf Realität geht, sondern wirklich diesen KI-Look, den kannst du ja auch als Menschen, kannst du ihn auch nur nachmachen. Wäre aber auch nicht dasselbe. Und so, und dann finde ich es auf jeden Fall okay. Die Frage ist dann irgendwann, wenn man sagt, man dreht jetzt nur noch im Studio, weil die Hintergründe kannst du eh alle von KI danach einfügen lassen, um Geld zu sparen und so, dann wird es halt eine ökonomische Frage. Aber erstmal aus rein künstlerischer Sicht gibt es da kein Problem mit.
Nee. Es macht ja, ich glaube, es wird halt wahrscheinlich eher kritisch, wenn du dann anfängst, irgendwie in schon bestehende Filme einzugreifen, um Sachen umzuändern. Es war auch so ein bisschen dieses Thema bei, wie hieß denn da, diese Fall? Mit den zwei Frauen, die auf so eine alte Antenne hochklettern da irgendwie und in 500 Metern bricht auf einmal alles ab und die hängen da oben fest. Und da war ja doch irgendwie auch das Thema KI, weil die haben ja wohl so viel geflucht,
ja, die Schimpfwörter,
dass sie denn per KI diese ganzen Schimpfwörter rausgenommen, wo halt viele, oh, damit kannst du jetzt halt in alle möglichen Filme eingreifen und quasi, wenn die da irgendwas sagen, was dir nicht gefällt, dann.
Aber hast du es halt per ADR gemacht?
Ja, aber ich meine, nein, viele gehen ja davon aus, dass du theoretisch noch Zensur an richtig alten Filmen, die schon da sind, irgendwie betreiben könntest oder so. Also, ja, wie gesagt, ist ein ganz eigenes Thema, genau. Führt uns jetzt auch viel zu weit von unserem Brutalisten hier irgendwie weg,
ja.
Wo es ja wirklich, also in meinen Augen auch eigentlich eher wirklich nur eine Kleinigkeit ist, wo ich den Grund zur Debatte so gesagt gar nicht sehe.
Ja, das ist eine Grundsatzdebatte, die einfach jetzt irgendwie in dieser Hinsicht vielleicht noch in Kinderschuhen steckt, was es natürlich eigentlich nicht mehr tut, aber in dem Fall jetzt schon. Und das ist einfach etwas, was, glaube ich, noch auf viel Ablehnung stößt. Aber wenn man die Performance sieht, das ist wirklich, also der Großteil ist was anderes einfach. Es ist nicht das, dass er, dass die Leistung sich dadurch definiert, wie krass er Ungarisch spricht. Ne? So, das ist es ja nicht. Ja.
Ja. Ja, also von Christoph haben wir es schon gehört, 5 von 5. Willst du noch was Fazitmäßiges dazu sagen oder ist das quasi zum Brutalisten alles gesagt?
Ich kann dir mein Fazit sagen.
Ja, das können die Leute ja auch einfach lesen, weil die Kritik wird ja eh.
Und im Trailer, im deutschen Trailer ist die Überschrift meiner Kritik drin. Ich glaube, ein monumentales Epos von nahezu unendlicher Schönheit oder so ähnlich.
Das ist doch ein schöner Satz,
das
oder?
Das ist ein wunderschönes.
Genau, und stehe ich voll zu. Also 5 Sterne, war sehr wahrscheinlich mein Film des Jahres. Kann immer noch was kommen, aber bis jetzt ist das. Er hat sich im letzten halben Jahr nichts getan. Und ich werde ihn mir auch noch 1-2 Mal angucken, obwohl er 4 Stunden lang ist. Und sieht unfassbar geil aus. Und die Story ist super, die Schauspieler sind super. Da gibt es nichts dran zu meckern für mich.
Ja, von mir 4 von 5, aber auch ein monumentales Epos von, was war das? Nie enden wollender
Schönheit? Nahezu unendlicher Schönheit.
Nahezu unendlicher Schönheit.
So, und das ist ja jetzt dann die Frage, wird diese nahezu unendliche Schönheit bei den Oscars auch gewürdigt? Also aktuell haben wir mit Emilia Perez den großen Favoriten mit insgesamt 13 Nominierungen und Der Brutalist und das Musical Wicked sind dann quasi auf Platz 2 mit jeweils 10 Nominierungen. Wie seht ihr da so die Chancen? Weil Der Brutalist ist ja unter anderem bei Bester Film, Beste Regie, Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin gar nicht.
Gibt's aber auch
beste
nicht. Nebendarstellerin.
Beste Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin.
Und bestes Originaldrehbuch.
Und beste Kamera. Und bestes.
Genau, und dann die ganzen Techniksachen.
Gut, halt. Ja. Aber wie seht ihr so die Chancen? Gerade weil offensichtlich ja Emilia Perez ja doch irgendwie scheinbar mehr so gerade die Leute da anspricht irgendwie.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also die Zeiten, in denen der meistnominierte Film automatisch der Favorit war, ist schon so seit 10, 15 Jahren vorbei. Und jetzt in diesem Fall liegt es einfach daran, dass Emilia Perez ein Musical ist und die haben einfach nur so ein paar Kategorien offen, die normalen Filme nicht zur Verfügung stehen oder seltener zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Bester Song oder so. Da kommt die Differenz von den dreien her. Also Brutalist ist schon in allen Kategorien nominiert, wo ein Film dieser Art nominiert sein sollte.
Ja.
Beste Hauptdarstellerin einfach nur deshalb nicht, weil es keine gibt. Dementsprechend, der hat da schon alles. Also da würde ich so nicht rangehen. Also bei den Buchmachern ist momentan Der Brutalist noch auf Platz 1. Vor Emilia Perez und Anora. Und Emilia Perez ist ja mittlerweile, du magst ihn ja gar nicht, aber der ist mittlerweile ja auch sehr umstritten. Also das ganze Trans-Thema ist ja so, für die eine Hälfte findet es super, die andere Hälfte sagt, es ist ganz schlimm und dann kommt noch dazu, dass der Hintergrund Mexiko sozusagen, viele sagen, das sei ganz misslungen. Da kommen wir übrigens dazu, das verstehe ich nicht, aber da kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kein Spanisch spreche oder Mexikanisch, aber die Dialekte der Figuren sollen alle ganz furchtbar sein und die sollen überhaupt nicht klingen, als ob sie von Deutsch stammen. Da hätte man das mit der KI also vielleicht auch machen sollen.
Also KI nochmal rüberschicken.
Selena Gomez hatte ich aber auch das Gefühl, das klingt nicht ganz so rund, aber ja,
da hatten viele Mexikaner und Mexikanerinnen auch den Eindruck,
das.
Und aus Südamerika gibt es ja mittlerweile einen sehr großen Teil der Oscar-Wählerschaft stammt von dort. Oder jetzt nicht ein überwiegender Teil, ne, aber schon eine große Minderheit. Das kann da durchaus Einfluss haben. Deswegen, Brutalist ist natürlich so ein bisschen so ein härterer Zugang. In den letzten Jahren hat sich die Oscar-Akademie ja doch so mehr in Richtung Mainstream entwickelt, auch mal was für Experimente und dann doch eher so leichter zugänglichere Filme, sag ich mal, ne? Der Höhe- oder Tiefpunkt, je nach Sichtweise, war dieser Apple TV.
Coda,
genau. Also wirklich so ein Durchschnitts-Feelgood-Film. Ja.
Aber dann gewinnt halt auch auf einmal sowas wie Parasite.
Ja, aber das ist auch einfach ein super spaßiger Feelgood-Film. Der ist, man kann jetzt sagen, Südkorea, ja, aber der ist mega zugänglich.
Ja.
So, das ist jetzt nicht so, man 3 Stunden 40 Minuten Filmkunst hinter sich bringen muss, sondern das ist einfach, die kannst du ja 10-mal gucken, das ist einfach 2 Stunden Spaß pur. Genauso wie Everything Everywhere All at Once. Die beide Filme hätten vor 20 Jahren keine Chance gehabt.
Genau, das wollte ich damit
aber
sagen.
Aber die sind jetzt eher, genau, und deswegen, das ist so ein bisschen das eine kleine Fragezeichen. Und es kann immer noch irgendwie was passieren. Kann genauso gut sein, dass Wicked jetzt gewinnt, weil ein Großteil der Wählerschaft in den letzten 2 Wochen, wo man ja eigentlich noch schnell alles nachholt, zu dem man nicht gekommen ist, bevor man dann seine Stimme für die Oscar-Nominierung und die Oscars abgibt, hatten die alle damit zu tun, dass gerade ihre Nachbarschaft abbrennt. Und da dann nochmal die Zeit zu finden, sich einen 3-Stunden-40-Minuten-Film anzugucken, ist vielleicht anders. Und Wicked hatte eh schon jeder gesehen. Ja. Oder wenn man es noch nicht gesehen hatte, dann hat man sich halt irgendwie, während alles umherum brennt, dann vielleicht doch lieber so einen Wohlfühlfilm wie Wicked angeguckt und Der Brutalist nicht. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob den wirklich alle gesehen haben. Aber wie gesagt, er ist aktuell Favorit.
Ja. Wollen wir ein bisschen unsere Einschätzung sagen und unsere Wünsche? Da wärst du ja dann auch dabei, ne? Dass du auch deinen Redeanteil kriegst hier. Die Leute wollen dich auch hören, Sebastian.
Doch die ganze Zeit. Die Leute wollen dich hören.
Das stimmt überall ab. Das ist sexy Pascal.
Ja, eben, hallo.
Also, ich gehe davon aus, dass Der Brutalist den besten Film gewinnt. Und mein großer Wunsch wäre, dass Anora gewinnt. Als bester Film.
Ja, und dieses Jahr finde ich alle super, die irgendwie da oben mitspielen. Ich mag ja auch Emilia Perez, hatte ich sehr viel Spaß mit.
Ich fand den auch toll.
Wicked fand ich super, aber weiß nicht, ob man dem jetzt den besten Film geben muss. Anora fand ich fantastisch, also ich habe da oben.
Substance,
ich bin da bei allen dabei irgendwie. Dieses Jahr haben die echt mal geile Filme ausgewählt.
Conclave fand es ja auch super.
Ziemlich gut, ja.
Aber ich muss dann jetzt noch dazu sagen, ich habe den Bob Dylan-Film nicht gesehen, ich habe Nickel Boys nicht gesehen und Für immer hier habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, Für immer hier ist auch hier noch gar nicht gestartet.
Nee. Nickel Boys hat, glaube ich, auch noch gar keinen Starttermin.
Ja, aber die haben auch alle keine Chance.
Nein.
Ja. So, dementsprechend, also von den Sachen, die Chancen haben, fand ich alles super. So, dann nächste Kategorie, bester Regisseur. Ist gegessen, das gewinnt er auf jeden Fall. Da gibt es nicht mal irgendwie einen zweiten Platz oder so.
Du meinst Brady Cobby? Ja. Gewinnt das auf jeden Fall.
Also Brutalist, auf jeden Fall. Der hat nicht mal Konkurrenz.
Du, also weiß ich nicht, ich habe jetzt nichts davon gesehen, aber ich bin halt, also wie gesagt, Emilia Perez, finde ich, einer der schlimmsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, mich so gequält bei dem Scheiß. Also ich fand auch die Musical-Nummern wirklich nicht gut. Also da hätte eine KI noch 10-mal rüberbügeln können, damit es irgendwie ein bisschen funktioniert. Ich kann ehrlich gesagt diesen krassen Hype auf Nora nicht so ganz nachvollziehen. Also ich fand den Film gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, krass, da muss bester Film des Jahres irgendwie für mich drauf. Also nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, wäre auch für mich eher so Brutalist, was bester Film und beste Regie angeht, weil auch bei The Substance, also ich meine, ich finde es geil, dass sich die Academy mal auch solchen Film öffnet, weil ich glaube, das hätte es vor ein paar Jahren auch nicht gegeben, dass so ein Film wie The Substance überhaupt in auch so vielen guten Kategorien irgendwie mitspielt und dass Coralie Farge auch tatsächlich irgendwie als beste Regisseurin mitspielen darf, so nach dem Motto. Aber sehe ich nicht. Und bei, keine Ahnung, dieses auch Like a Complete Unknown, der Bob Dylan-Film, ich schätze mal, es wird halt sicherlich ein gutes Biopic sein zu Bob Dylan mit halt wieder Musik, dem Flair der Zeit, aber wird dich jetzt wahrscheinlich auch nicht aus den Socken hauen.
Und also, James Mangold ist halt einfach selbst in seinen, also der ist ja sehr schwankend. Ich meine, der hat auch den ersten, oder den Wolverine-Film, nicht den ersten, aber den Wolverine-Film verbrochen. Und danach gleich mit Logan einen super Wolverine-Film nachgelegt. Also der schwankt sehr, aber der ist in der Regel maximal ein guter Handwerker. Und jetzt niemanden, also das reicht schon, dass der nominiert ist.
Genau.
Und dann der eine, wo ich gesagt hätte, wenn der jetzt durchgekommen, man muss ja mal sagen, die Nominierung machen nur die Leute, die aus der Kategorie sind. Also die Regisseure, die in der Academy sind, nominieren die Regisseure und so weiter. Die Drehbuchautor nominieren die Drehbuchautoren und dann bester Film machen alle. Und erst dann, wenn die Nominierungen feststehen, die Gewinner werden von allen gewählt. Und die Regisseure sind immer vergleichsweise Snobs. Deswegen ist John M. Chu von Wicked nicht drin. Sogar Conclave ist nicht drin. Edward Berger, wo man eigentlich sicher mit gerechnet hat. Aber der ist vielleicht auch einfach ein bisschen zu gefällig. Und vor allen Dingen Denis Villeneuve ist nicht drin. Der, wenn der reingekommen wäre, hätte der auch Chancen zu gewinnen, weil ich glaube, dass der in der großen Gruppe deutlich besser ankommen wäre. Und Dune 2 halt auch so ein Angeberfilm ist, ne, wo man dann merkt, okay, da hat der Regisseur richtig was gestemmt und eine Vision gehabt und so. Aber die sind alle nicht dabei und das wären auch die gewesen, also gerade Denis Villeneuve wären die gewesen, die dieselbe Gruppe von Leuten ansprechen. Jetzt ist halt Brady Corbet als der große visionäre Regisseur da relativ alleine in der Gruppe. Und dementsprechend.
Wahrscheinlich, weil Nolan letztes Jahr für Oppenheimer alles gekriegt hat, dann können wir da nicht Villeneuve. Obwohl Dune 2 ja zumindest bei bester Film mit in der Partie noch dabei ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber ja.
Der wird beste Effekte gewinnen.
Oder? Genau. Ja, der wird auch viel so Technikkram, wahrscheinlich so Sounddesign vielleicht auch.
Ja, also bei mir wäre natürlich der Wunsch Anora. Ich wünsche mir alles für Anora, aber ich gehe auch davon aus, dass der Brutalist wird. Aber Emilia Perez, Jacques Audiard würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen.
Genau, und dann bester Hauptdarsteller ist aktuell auch noch der Brutalist vorne. Mhm. Da ist Timothée Chalamet mittlerweile ein knapper Zweiter.
Ja.
Auch nachvollziehbar. Und der, von dem vor 3 Monaten noch alle gesagt haben, dass er auf jeden Fall gewinnen wird, der ist jetzt ziemlich hinten abgefallen. Der ist jetzt nur noch so mit Außenseiten der Chancen Dritter. Das ist Ralph Fiennes für Conclave. Weil das auch einfach so ein bisschen, der macht das so sehr, der hat sehr viel Gravitas in der Rolle, aber die Rolle selbst ist halt relativ getragen und das ist relativ so one note. Deswegen hat sich das ein bisschen abgenutzt mit der Zeit.
Ja, wenn Ralph Fiennes den Oscar jetzt gewinnen würde, dann einerseits deswegen, weil dieses KI-Ding bei Adrian Brody dann doch größer war, als wir hier gerade vermuten, und weil Timothée Chalamet einfach noch zu jung ist und die Academy sagt, naja, der kriegt in 5 Jahren sein Ding eh noch. Und bei Ralph Fiennes, den haben wir jetzt 17 Mal nominiert. Es wird jetzt mal Zeit, dass er seinen Oscar bekommt einfach, ne? Was auch in Ordnung ist. Es ist definitiv nicht seine beste Performance. Es ist eine gute Performance, die er da leistet, aber das wäre ein Oscar, der an der Zeit wäre einfach.
Aber ist das nicht doof? Das ist doch genau wie bei DiCaprio oder so zu sagen, okay, jetzt ist mal an der Zeit, dass er was kriegt, so für die ganzen anderen guten.
Ich meine, DiCaprio ist halt auch direkt mit, der zweite oder dritte Film war halt sein Oscar-Film, Gilbert Grape, das hätte das Ding sein müssen, hat dann Tommy Lee Jones.
Mein Oscar-Film für Leonardo DiCaprio ist Catch Me If You Can, aber das.
Auch eine, also man muss ja sagen, ohnehin, bis 2005, 2006 war da alles, was er gemacht hat, grandios.
Alle Filme, für die er ausgenominiert waren, sind super, bis auf der, für den er gewonnen hat, den ich überhaupt nicht mag.
Ja. Ja. Also mir hat von den Hauptdarstellern neben Adrian Brody Sebastian Stan in Apprentice einfach.
Fand ich gut, aber.
Den
gut.
Fand ich schon. Also,
der war toll, aber ich weiß nicht, ob man sich das jetzt in der aktuellen Lage erlauben darf.
Ja. Nein, der wird keine Chance haben, aber es wäre mein Gewinner.
Ich glaube, Sebastian Stan ist auch deshalb vorbei, weil er halt 2 Filme in der Verlosung hatte und da wurde so ein bisschen so seine Gesamtleistung fürs Jahr geehrt. Und ich fand halt seinen Auftritt in The Different Man noch besser.
War er auch, also.
Dementsprechend, absolut, ja. Dementsprechend, der ist happy, dass er dabei ist.
Genau. Da kann so. Marvel jetzt überall in jeden Trailer packen, wenn wieder Sebastian Stan irgendwo als Winter Oscar. Soldier dabei ist. Oscar nominiert. Sebastian Stan.
So ist es, ja.
So, Hauptdarstellerin.
Können wir kurz drüber reden, aber auch wenn Brutalist nicht dabei ist. Ist ganz interessant, weil jetzt die 2 Schauspielerinnen mit der besten sozusagen Story um sich herum das unter sich ausmachen und dass beides welche sind, die überhaupt nicht zu den großen Favoriten gehörten. Also das sind die beiden Überraschungsnominierten, die sich an irgendwie den Favoriten vorbeigeschlendert haben. Und auf einmal, jetzt sind sie fürs Gewinnen wiederum total Top-Favoriten, weil sich einfach diese Story entwickelt hat. Und diese Geschichte drumherum, wo man sagt, deswegen wähle ich für die. Und das ist Demi Moore für The Substance als Favoritin momentan. Und auf Platz 2 Fernanda Torres für, wie heißt der auf Deutsch?
Für Immer Hier.
Für Immer Hier, ein brasilianisches Geschichtsdrama, das auch, wo sie auch absolut unglaublich ist. Aber dadurch sozusagen, da war das so ein bisschen, vorher galt das so, ist ja schon super, wenn die für so einen brasilianischen Film für beste Schauspielerin nominiert wird. Aber seit sie die bei den Golden Globes gewonnen hat und da so eine tolle Rede gehalten hat, ist sie jetzt halt auf einmal jemanden, wo man sagt, nee, die könnt ihr eigentlich auch gewinnen. Und deswegen werden sich jetzt auch mehr Leute dafür entscheiden, sie zu wählen, die sie gut fanden. Und das könnte eine Überraschungssiegerin werden. Ja, und die ganzen, wen hatten wir da vorher so? Cynthia Erivo, Mikey Madison aus Anora und Carla Sofia Gasson aus Emilia Perez. Mhm. Das waren eigentlich vorher so die Favoritinnen und die spielen jetzt eigentlich fürs Gewinnen gar keine große Rolle mehr.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Also ich würde sehr, sehr stark davon ausgehen, dass Demi Moore das macht. Mhm. Ich glaube, Demi Moore war noch nie für einen Oscar nominiert.
Nee.
Wüsste was auch nicht für was wofür. Ja, für Striptease natürlich, wofür sonst. Ich glaube, dass sie hätte es ja auch verdient, das war ja, eine, also war ja, was, ja, für, ja, was für eine Performance. Aber ja, ich denke, es werden die beiden ausmachen. Das würde mich sehr es würde mich sehr überraschen, wenn Wicked oder Emilia Perez in der Kategorie dann doch noch gewinnen.
Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Es war so, die eine, die ihr noch hätte Stimmen klauen können, wäre Nicole Kidman gewesen.
Für Baby Girl?
Für Baby Girl, mhm, weil das auch so in diese selbe Richtung geht mit Schauspielerin, die sich im Alter nochmal was traut. Mhm. Und so auch mit der Körperlichkeit und so. Und das, sie ist aber jetzt nicht nominiert. Das heißt, all diese Leute, die so in diese Richtung wählen, hat jetzt Demi Moore für sich.
Ja. Gibt's da eigentlich für euch, weil wir jetzt gerade so das Thema so ein Film, wo ihr überrascht seid, dass der überhaupt nicht, oder ein Schauspieler oder ein Regisseur, der jetzt überhaupt nicht mit reingerutscht ist, wo man irgendwie vielleicht hätte von ausgehen können.
Ich glaube, das ganz große Ding ist Challengers, dass der wirklich keine einzige hat, weil ja, also mindestens beste Musik war ja auf jeden Fall Pflicht und bester Schnitt, also ging ja gar nicht anders. Mhm. Ich finde es auch überraschend, dass Daniel Craig für Queer nicht dabei ist. Das hat mich auch überrascht, aber ich glaube, da gibt es noch zig andere Beispiele. Christopher
Beides Fett. Filme von demselben Regisseur, Guadagnino.
Nee. Ja, richtig. Ja, also
ich habe ungesehen und ich weiß auch den Namen nicht. Aber
der Dings da.
Der Film, wo, glaube ich, alle, die ihn gesehen haben, am traurigsten sind, dass er nicht dabei ist. Und ich glaube, dass ich, nachdem ich ihn gesehen habe, da ähnlich denken werde, ist, heißt der Good Time? Auf jeden Fall der neue Mike Lee-Film. Und die Hauptdarstellerin soll wohl die wirklich beste Performance des Jahres abliefern, aber dann war das halt ein, also Mike Lee ist ja britischer Regisseur, absolut fantastischer Regisseur, und aber wahrscheinlich so ein kleines britisches Drama hat jetzt dieses Jahr dann nicht mehr so gut da rein. Aber die war überall, also die hat viele Kritikerpreise gewonnen, die war da überall auf den Listen mit als Favoritin und dementsprechend, ja, das war der eine so.
Okay. Mhm. Ja, gut. Ja, nee, Challenges war auch irgendwie so das, was ich am ehesten noch im Kopf hatte, wo ich auch erstaunt war, dass da
gar nichts
kam. Zumindest gut, ich meine, weiß nicht, bei den Darstellern hätte ich sogar gesagt, ja, okay, jetzt passt, aber so Regie, bester Film.
Ja, und einige technische Sachen.
Ja, genau. Ja.
Zendaya wäre schon in meiner Top 5 gewesen. Aber okay, ja. Liegt jetzt auch daran, typisch Märzfilme sind, wenn es dann um die Abstimmung geht, vergessen.
Ja, ja, genau.
Das ist von vorgestern. Gerade in technischen Kategorien, also klar, viele werden sich noch an den Score erinnern von, wer heißt das nochmal, Trent Reznor und
ich will immer Atticus Finch sagen, aber das ist ja der von Wer die Nachtigall stört, Atticus Ross.
Atticus Ross, genau, also die haben ja schon einige Oscars auch gewonnen. Aber es ist halt nicht mehr so im Kopf, und wenn du jetzt jemand bist wie ich, der auch gar nicht so sehr auf die Musik achtet,
das haben wir alle gemeinsam offenbar.
Ja, ja, ja,
dann irgendwie 8-9 Monate später noch jetzt sich das im Kopf so, ja, wähle ich jetzt für den oder wähle ich jetzt für das, was ich gestern gesehen habe, wo ich die Musik ganz okay fand. Aber zumindest habe ich sie noch im Kopf, das wird dann schwierig.
Ja, das erklärt dann vielleicht auch 4 Oscar-Nominierungen für Nosferatu, die alle sehr, sehr verdient sind. Ne? Aber
Lief gerade erst. Den haben wir noch erst, gut im Kopf. Ne?
Ja, wenn das jetzt wenn das jetzt nicht ein Dezember, sondern ein Januar-Release gewesen wäre, dann wäre der gar nicht nominiert worden.
Gut, dann Nebendarsteller. Beste Nebendarsteller. Ist ja auch eine wilde Mischung eigentlich, ne?
Ja, aber es ist eigentlich klar. Also ja, das hat sich einfach herauskristallisiert. Das wird Kieran Culkin für A Real Pain gewinnen und da gibt's auch keine Konkurrenz mehr.
Ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall das, was auf jeden Fall 100% fest ist.
Echt? Aber besser als Guy Pearce?
Nee, nicht besser, aber er wird gewinnen.
Ja.
Also es hat sich jetzt einfach so rauskristallisiert und er übertauert diesen Film einfach dermaßen, Kieran Culkin.
Hast du den schon gesehen?
Ja, ja.
Mhm.
Ich mochte den überhaupt nicht, aber Kieran Culkin spielt das schon ziemlich super. Und die Figur ist halt irgendwie, kennt man so auch nicht. Also das ist schon...
Ja, er spielt den schon gut, aber nach allem, was ihr mir jetzt auch von dem Brutalisten erzählt habt, so, da klingt er schon wieder so.
Es könnte sogar sein, dass er schauspielerisch von allen, die da nominiert sind, der Schwächste für mich ist. aber trotzdem ist er sehr, sehr gut.
Ja.
Aber
und du magst auch einfach diese Figur, berührt einen ja. Also wenn man auf den Film einsteigt, dann berührt einen diese Figur jetzt tiefst.
Ja, genau.
Und
ja.
Dieses Charmante und dieses gleichzeitig Niedergeschmetterte und so. Also der Film hat alles gewonnen bisher und er wird einfach auch weiter gewinnen.
Ja, ja, der wird, genau. Aber also Jeremy Strong fand ich auch, war unfassbar.
War super, ja.
Ja, aber Jura Borisov wäre bei mir natürlich Anora, klar.
Echt? Ey, was? Also ich glaube, da müssen wir nochmal einen extra Podcast machen, wo du mir erklärst, was an Anora so geil ist, weil den Juri fand ich jetzt, ja, war halt ein kleiner Spargeltarzan, der durch die Gegend springt und
das war nicht Juri. Juri ist der andere Typ, der Handlanger vom Chef.
Ach so, ja, okay, gut, nein. Aber auch da.
Nicht der russische Timothy Chalamet.
Okay, ja, gut.
Nein, der andere.
Aber gut. Ja, beste Nebendarstellerin. Was sehen wir da?
Ist das auch relativ fest mit Zoe Saldana?
Ja, das ist durch. Sagen, ne? Auch, weil die einfach schummeln.
Weil die schummeln?
Ja, okay. Klar, sie hat, glaube ich, mehr Screentime als Sophia Ressona.
Ah, okay.
Also für mich ist sie klar die Hauptdarstellerin dieses Films.
Stimmt, hätte man andersrum machen müssen.
Also wird ja auch quasi, natürlich geht es in der Geschichte hauptsächlich um die andere Figur, aber es wird halt komplett aus ihrer Sicht erzählt. Mhm. Ja. Und ich glaube, sie hat auch die meiste Screentime, sie hat die meisten Songs, also das
stimmt,
ist,
ja.
Schon eine Hauptdarstellerin, die sie mal wieder geschickt da reingeschummelt haben. Ariana Grande genauso, ne? Also da schummeln schon mehr Leute.
Ja, ja.
Dementsprechend.
Und das gab's ja auch schon öfter, wurde
ja
schon nur ein paar Mal rumgeschummelt.
Klar,
ne?
Das gibt's eigentlich immer. Also die Hälfte aller Nebendarstellerinnen waren keine Nebendarstellerin, sondern verkappte Hauptdarstellerin. ist jetzt auch so. Und da, ja, das
Also Isabella Rossellini wäre natürlich auch so wieder so ein Ding. Es wird
da Zeit, keine Chance.
Aber gar keine Chance. Aber das wäre eine klassische Nebendarstellerin. Mhm.
So, bei Bestes Originaldrehbuch haben wir ja mal jemanden dabei, den ihr auch schon hier sitzen hattet. Oder zumindest mit dem ihr schon gesprochen
habt. Ja, das auch. Ich habe den letzte Woche drei Stunden nach der Oscar-Nominierung auf der Filmwoche in München getroffen und konnte ihm dann gleich auch noch persönlich gratulieren zu seiner Oscar-Nominierung.
Genau, für September 5 oder September 5.
Hast du den schon?
Nee, ist immer noch nicht geschafft.
Haben viel zu wenige Menschen geguckt, der ist leider ziemlich gefloppt. Aber so eine persönliche Oscar-Nominierung zu haben, ist trotzdem, glaube ich, für die Zukunft ziemlich geil.
Ja, ich glaube, das ist gut, ja. Aber natürlich keine Chance.
Nee, keine Chance. Das wird die Kategorie sein, wo sich Anora gegen den Brutalisten durchsetzen wird und der eine Oscar für Anora.
Hm, ja, könnte sein.
Nicht ja, Real Pain?
Ich finde, Real Pain spielt auch noch eine Rolle.
Nee, ich glaube nicht.
Aber ich würde auch Anora tippen in dem Fall. Ist einfach auch, hat immer das beste Drehbuch auch, ne? ansonsten hätte ich gesagt, es wird The Real Pain.
Ja. Nee, wird Anora.
Ja, ist auch super.
Wenn ihr das sagt. So,
Kamera wird Brutalist. Mit Mini-Chancen für Dune 2. Aber wird Brutalist.
Also das finde ich halt, so Kamera ist halt auch so,
müsste der Brutalist
so,
werden, aber
wird Brutalist.
Subjektiv irgendwie auch so.
Score weil, wird auch Brutalist, das steht eigentlich auch fast außer Frage. Schnitt wird überraschenderweise Konklave. Wahrscheinlich einfach, weil die da so zwischen diesen ganzen Mitgliedern von dieser Papstwahl immer so hin und her, und das wird dann so, aber der ist da ganz klar vorne bei Buchmachern. Und Produktionsdesign hätte zwar Brutalist absolut verdient, gerade für das, was die da aus diesen paar Euros, die sie da hatten, da rausgeholt haben, weil das unglaublich ist. Das wird aber der Oscar, den Wicked gewinnt.
So, aber jetzt kommen wir noch zur wichtigsten Kategorie, bester Animationsfilm. Was seht ihr da vorne?
Das ist relativ eindeutig, dass das der wilde Roboter wird.
Ja?
Ja.
Ja, obwohl er bei den Globes gegen Flow verloren hat?
Egal.
Ja.
egal.
Ja, also jetzt gerade die Globes hat ja noch weniger Ausstrahlkraft oder Prognostiknator oder sowas für die Oscars, seitdem die aufgrund des großen Drucks auf diese komische Truppe da sich massiv ausgeweitet haben und jetzt so 300 KritikerInnen aus aller Welt da drin sind zum Abstimmen. Und das ist halt, Flo ist halt der Kritikerfilm. Aber jetzt in der großen Gruppe, wo dann wahrscheinlich einfach viele Leute einfach für die Filme abstimmen, die ihre Kids am geilsten fanden, wird das der wilde Roboter, weil das natürlich der ultimative Crowdpleaser ist und der hat trotzdem noch so eine künstlerische Ader, dass man auch guten Gewissens für einen Oscar stimmen kann und so. Das ist die perfekte Mischung, der wird das machen.
Mhm. Ja, kann sein.
Mhm. Und im Bereich bester internationaler Film haben wir auch noch einen Film, den ihr schon hier bei Deutsches Kinos doch geil hattet, nämlich Die Saat des heiligen Feigenbaums. Wie seht ihr dessen Chancen?
Das wird das sein, wo jetzt einfach die alle erdrückt werden von den 13 Nominierungen von Emilia Perez. Mhm. Also irgendwie, das wäre ja halt auch weird, wenn du einen Film für 13 Oscars nominierst und dann gewinnt er nicht mal bester internationaler Film, wo lauter Filme drin sind, die maximal 2 Nominierungen haben. Das werden die wahrscheinlich nicht bringen.
Okay. Ja, würde ich tatsächlich auch als fix sehen, dass das Emilia Perez in der Kategorie macht.
Und auf Platz 2 ist jetzt mittlerweile der Brasilianer, würde ich sagen, weil der jetzt halt einfach durch den Gewinn bei den Golden Globes so abgegangen ist und alle den auf dem Schirm haben und dann an dritter Stelle der. Mhm. Mhm.
Bestes adaptiertes Drehbuch? Noch kurz?
Kann ich mir auf dem Schirm was
da. Also drin. Nominiert
Sing
ist da
Sing, Emilia Perez,
Nickel
like
Boys,
a Complete Unknown, Nickel Boys und Conclave.
Für immer so eine Kategorie, wo dann irgendwie Nickel Boys oder Sing Sing gewinnen wird. Aber da bin ich mir völlig unschlüssig. Conclave, Emilia Perez, Like a Complete Unknown, Nickel Boys, Sing Sing. Hast du da eine Tendenz?
Ich würde sagen, Konklave mit Chancen für Emilia Perez, ja.
Mhm. Ja.
Ja.
Gucken wir mal, ne?
Da sind sie. Am 2. März wissen wir mehr. Da sind die 97. Oscars schon dran. Ich glaube, wer ist dieses Mal? Conan O'Brien wieder, ne? Als Moderator unterwegs, glaube ich. Schauen wir mal, ne? Ob wir da richtig lagen. Ich meine, Christoph, bist ja
eigentlich
Ich liege schon immer so zu 99% sieht das ja mal ganz gut aus. deswegen.
Ich war jetzt aber nicht so tief drin. Ich habe erst heute Mittag geschnallt, dass wir heute auch über die Oscars reden. Ich habe ja sonst immer noch mal meinen Podcast mit Jenny zusammen gemacht, wo wir ja wirklich jede Kategorie durchgehen. Da stecke ich dann durchaus noch mal ein paar Stunden mehr da rein in die Recherche und ins Überlegen. Aber jetzt so auf die Schnelle, das sollte für euer Office-Pool oder mit Freunden, wenn ihr da um die Oscar wettet, dafür genau, sollte meins noch reichen.
gerade so.
Ja. Das würde aber jetzt insgesamt bedeuten, dass wohl der Brutalist bester Film und beste Regie gewinnt, laut dieses Podcasts jetzt.
Und bester Hauptdarsteller, also das wäre, wenn,
Es
könnte ein kleiner Sweep werden in den wichtigen Kategorien.
Ja. Also wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich schließe mich dem gerne an.
Oder es wird Gute Laune Abend und Wicked gewinnt alles.
Da würde sich Bea sehr freuen.
Ja.
Aber ja, mal schauen. Keine Ahnung.
Ja, der hat halt den großen Nachteil, das ist halt so, er hat ringemäßig. Da sagen alle, sie wollen keinen halben Film irgendwie auszeichnen, genau. Das machen sie dann nächstes Jahr.
Kommt dann nächstes Jahr Wicked 2, so, da kommt er dann auch erst im November und dann vielleicht packen sie da noch einen Original Song mit rein, damit sie dann die Kategorie auch noch abgrasen können.
Ja.
Ich glaube, es war nicht in diesem auch schon einer drin?
Nee,
also ich glaube, im zweiten Teil kommt auf jeden Fall einer, aber ich glaube.
Aber sie sind ja hier gar nicht nominiert gewesen für irgendwas.
Die sind ja sogar für besten Score nominiert, ne? Wo ich immer nicht wusste, wo man ja
genau,
eigentlich, der dachte, wenn die einfach nur das Musical-Zeug nehmen, aber die mussten halt zwischen die Songs noch einen Score packen und ich glaube, der ist original für den Film, hat offenbar gereicht.
Ja, ja, weil bei bester Filmsong sind die ja gar nicht mit dabei. Ja, da ist schon wieder Emilia Perez.
Aber zweimal Emilia Perez, glaube ich, ne? Bester Filmsong.
Wird
auch einfach kriegen. Und Elton John.
Ja, für irgendeinen Dokumentarfilm, den keiner kennt, hat er noch schnell einen Song gemacht und das reicht ja. Dann diese, wie heißt die nochmal, die jetzt zum 18. Mal nominiert ist?
Hast du das offen, Sebastian?
Für beste Song?
Diane Warren
Diane Warren ist so eine Songwriterin, die jetzt zum 18. Mal nominiert ist. Die hat noch nie gewonnen.
Und das was ist die nominiert?
The Journey aus The 6888.
Netflix-Film von hier, wie heißt der?
Dem
schwarzen Regisseur, der sich immer als Frauen verkleidet in seinen eigenen
Tyler
Film.
Tyler Perry.
So, und es ist halt ein relativ kleiner Kreis von Leuten, die in diesem Teil der Academy sind und für bester Song abstimmen.
Mhm.
Und die kennt die halt alle, weil die macht das seit 50 Jahren.
So, okay.
Die kennen sich alle und irgendwie alle wollen, dass sie jetzt das Ding nochmal irgendwie kriegt. Okay, die schreibt aber nur noch für, die hat letztes Jahr war sie nominiert für diesen, Ich glaube, der lief in Deutschland auch nur auf Netflix oder lief mal einen Tag im Kino, wo das darum geht, wie diese besonders scharfen Tortilla-Chips da erfunden wurden. So, also es ist so völlig abseitig oder irgendwelche Dokumentarfilme, die von denen noch nie jemand gehört hat. Und die wird jedes Jahr nominiert.
Okay.
Jedes Jahr.
Ja, vielleicht ist sie ja mal dran.
Was wäre denn, die eine große Überraschung, die ihr euch am meisten wünschen würdet?
Von
ich frag das nur, weil ich meine weiß.
Emilia Perez einfach gar nichts kriegt.
Ein sehr negativer Mensch.
Also mich würde es wirklich sehr, sehr freuen, wenn der Jura Borisov für Anura gewinnt, als bester Nebendarsteller.
Mein großer Wunsch wäre es, dass Better Man für beste Spezialeffekte gewinnt.
Auch geil. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Better Man, die Robbie Williams Geschichte, das wäre
ich fand den Film ja, das war ja meine so größte positive Überraschung der letzten Monate, weil ich den Regisseur halte ich ja ansonsten für einen Vollpfosten. Und ich fand den absolut großartig. Ist natürlich auch der größte Flop des Jahres. Ja, aber
heute falle ich hier komplett vom Glauben ab. Ich
habe den nicht gesehen.
Kann das sein, dass du vielleicht einfach Musicals nicht magst?
Naja, Wicked fandest du aber geil, ne?
Ja, Wicked fand ich super, aber ich finde halt, also Better Man ist für mich ein guter Film. Aber ich finde, der Affe ist halt ein pures Gimmick. Der Film macht ja gar nichts aus der Idee zu sagen, okay, Robbie Williams sieht sich wie so ein kleiner Zirkusaffe, der einfach nur performen muss. Und deswegen zeigen wir ihn als Affen. So, sorry.
Aber wirkt doch, jede einzelne Szene wirkt doch komplett anders, als wenn da kein Affe wäre.
Ja, aber der Film wäre genau der gleiche Film, wenn du mir da einen Schauspieler X hingesetzt hättest, der jetzt gespielt
dann
hätte.
Dann hätte ich den, glaube ich, sehr scheiße.
Ich weiß es nicht.
Also es ist halt ein Standard-Biopic. Sorry.
Mit einem Affen.
Also es ist die gleiche Story, die du aus jedem Biopic.
Welches normale Biopic endet damit, dass der Hauptdarsteller oder der Protagonist am Schluss ein Massaker im Publikum veranstaltet und sein eigenes Publikum irgendwie wie so ein mittelalterlicher Kampf?
Ja, die eine Szene ist das, was vielleicht mal was anderes ist. Aber ansonsten hättest du das auch als Traumsequenz mit einem normalen Menschen packen können. Also wie gesagt, ich finde, sie machen aus der Idee des Affen wirklich viel zu wenig, als dass es für mich jetzt so ein Film wäre, wo ich sage, ja geil, also der ist für mich also das ist ein guter Film, weiß nicht, ich glaube, ich habe dem 3,5, 3 Sterne gegeben, so, also der ist nicht schlecht, aber es ist so, wo ich mir denke, okay, also keine Ahnung, wo sind wir jetzt bei Effekte? Ich muss mal hier kurz gucken.
Na,
das wird Dune 2 gewinnen.
Dune 2 gewinnen, genau.
Ja.
Was ist da noch? Wicked?
Nee. Alien Romulus, Wicked. Dune Part 2, Better Man und tatsächlich Planet der Affen, New Kingdom.
Aber das ist auch die eine Sache, also ich mag ja Wicked, ich habe auch 4,5 Sterne in der Kritik gegeben, ne? Aber das ist die eine Sache, wo ich auch wirklich nicht mitgehe. Also die Effekte sind nicht gut in dem Film, absolut nicht. Also die haben halt Glück gehabt, dass sie sich entschieden haben, da fast alles zu bauen. Und das sieht halt auch super aus mit diesen kompletten Blumenfeldern, die nicht mit Greenscreen gemacht haben, sondern die haben da halt 1 Million Tulpen gepflanzt.
Genau.
Aber zum Beispiel die Affen sehen richtig scheiße aus.
Ja, das stimmt. Im Gegensatz zum Planet der Affen.
Ja, eben. Also da würde dem das, glaube ich, sogar ein bisschen eher gönnen.
Ein bisschen so das Problematische, dass so die Planet der Affen-Filme alle nicht gewonnen haben. Also keiner von denen. Ich aber das sozusagen im neuen Planet der Affen nicht ganz so geil fand wie in denen davor.
Das
ist immer noch sehr, sehr gut.
Also es ist immer noch hervorragend, aber es ist nicht auf dem Level wie jetzt dieser Survival, weil da war es ja Endstufe. Krass, das war Endstufe. Ja. Ja.
Na gut.
Wir werden sehen.
Anfang März.
Wer guckt?
Ich gucke schon lange nicht mehr.
Die Oscars? Doch, gucke ich.
Ja.
Also ich stehe ja eh immer um 5 Uhr morgens auf.
Dann kannst du die letzte Kategorie gucken.
Dann kann ich mir noch die letzte Kategorie angucken und habe dann alles Wichtige, weil dankt mir ja auch keiner, wenn ich die Nacht mir um die Ohren schlage, um mir das anzugucken.
Außer du dir selbst, aus Interesse.
Ja, aber wie gesagt, also früher habe ich es immer gerne gemacht, weil ich als Kind nie gucken konnte und da hat es mich natürlich irgendwie immer am meisten interessiert und dann später habe ich es halt gerne geguckt, aber mittlerweile finde ich es auch so, mir fehlt da so ein bisschen dieser Show-Charakter, so dass man da ein bisschen mehr von hat, wenn man sich das anguckt und vielleicht sollte man es auch wirklich mal ein bisschen sich überlegen, ob man das alles ein bisschen runterkürzt, anstatt da wirklich das so durchzupreschen, so deswegen, keine Ahnung.
Ich glaube, wenn du die aus deiner Zeit, wo du es mochtest, heute nochmal gucken würdest, das war damals nicht groß anders, das war nur in der Wahrnehmung.
Ja, du, keine Ahnung, mag sein, wie gesagt. Das ist
vielleicht
halt
noch eine andere.
So,
da hat man sich auch nur 3,5 Stunden gelangweilt, bis irgendwann Robin Williams kam und hier Blame Canada gesungen hat, dann ging es ab.
Deswegen, also das, ich gucke es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, sondern lese halt am nächsten Tag den Filmstartsartikel
so.
Und bin dann bestens vorbereitet für
so
alles,
ist
was
es.
Kommt. Weil tatsächlich ist auch so Oscars auf YouTube gar kein Thema.
Ich habe meistens also immer so einen Song, auf den ich mich so richtig freue und der zieht mich da, also mich interessiert auch, wer gewinnt, aber das so zieht mich dann durch den Abend. Ne?
Mhm.
Vor ein paar Jahren, als wir alle auf den indischen Schuhplattler aus AAA gewartet haben. das war ja der Ober-Oscar-Moment.
Ja,
das war.
So, jetzt habt ihr aber auch wirklich alles durch. Damit könnt ihr im Office bei den Oscar-Tippspielen mitmachen.
Mhm.
Und wir sind fertig. Geht der Brutalist gucken. Gönnt euch diese 215 Minuten. Weil man gönnt sich ja sonst nichts. Ich werde es, wie gesagt, am Samstag tun. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Und Christoph, vielen Dank.
Gerne.
Dass du auch so kurzfristig noch gute Sachen zu den Oscars gefunden hast.
Ja, kein Problem.
Schüttelt er sich aus dem Ärmel. Ja, hier. Und danke, Pascal.
Sehr gerne.
Und danke an euch da draußen, dass ihr auch hier wieder mit dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann tatsächlich mit Companion.
Was ist denn das wohl?
Einer hier am Tisch hat ihn schon gesehen.
Und ich sag nicht, wie ich ihn fand.
das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.